NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Bahnfahren soll billiger werden. Naja, sagen wir mal besser weniger kostspielig. Das bezweckt eine Idee, die Bundesverkehrsminister Scheuer heute vorgestellt hat. Die stellen wir Ihnen gleich auch vor. Ebenso wie das neue Jahrbuch Sucht. Nach den Zahlen darin haben viele Bundesbürger ein echtes Suchtproblem und damit ist nicht nur Alkohol gemeint. Wir berichten aus dem Vatikan. Dort beim Papst war heute Greta Thunberg zu Gast, die schwedische Umweltaktivistin. Und der Kommentar dreht sich um das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz. Den Entwurf hat heute das Bundeskabinett verabschiedet, mit dem Ziel, mehr abgelehnte Asylbewerber zügig abzuschieben. Als erstes aber Notre Dame. Der Brand in diesem Pariser Wahrzeichen ist ja nun gelöscht. Die Schäden werden nach und nach begutachtet. Jetzt geht es an den zügigen Wiederaufbau der Kathedrale. Parallel dazu laufen die Ermittlungen zur Brandursache. Matthias Zahn.
Die französische Regierung hatte auf ihrer Kabinettssitzung nur ein Thema, die Brandkatastrophe von Notre-Dame und ihre Folgen. Präsident Macron hatte gestern Abend ein ehrgeiziges Ziel verkündet. Innerhalb von 5 Jahren soll Notre-Dame wieder aufgebaut sein. Die Regierung beschloss heute erste Schritte in Richtung Wiederaufbau.
Un concours international d'architecture.
Frankreich wird einen internationalen Architektenwettbewerb veranstalten, kündigte Premierminister Philippe an. Die Teilnehmer des Wettbewerbs sollen Vorschläge machen, wie der künftige Spitzturm aussehen soll. Er war beim Brand am Montag eingestürzt. Die Regierung lässt es den Wettbewerbsteilnehmern offen, ob der Turm originalgetreu wieder aufgebaut oder durch eine moderne Version ersetzt wird. Notre-Dame gehört dem französischen Staat. Was der Wiederaufbau insgesamt kosten wird, darauf gab es auch heute keine Antwort. Premierminister Philippe reagierte auf die Frage danach denkbar knapp, ob er die Kosten kennt.
La réponse est non.
Die Antwort ist nein. Was aber feststeht ist, es gibt eine große Spendenbereitschaft. Fast 900 Millionen Euro wurden in nicht einmal 2 Tagen an Spenden zugesagt. Aus ganz Frankreich, aber auch aus vielen anderen Ländern. Der Regierungsbeauftragte für Denkmalpflege, Stéphane Bern, freute sich heute.
Que le monde entier est à notre chevet.
Die ganze Welt ist auf unserer Seite. Ein großer Teil der Spenden stammt von französischen Milliardärsfamilien und Konzernen. Aber auch viele Privatleute geben Geld. Sogar Kinder.
J'ai rencontré hier des petites filles qui donnaient 5 euros, c'est leurs économies, c'est leur argent de poche.
Stéphane Bern hat Mädchen getroffen, die je 5 Euro gegeben haben und damit ihre gesamten Ersparnisse. Gerade das Spenden von kleineren Beträgen will die französische Regierung fördern und dafür die Steuervorteile erhöhen. Auch das wurde heute beschlossen. In der stark beschädigten Kathedrale sind noch immer etwa 60 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie suchen nach Glutnestern und überwachen mögliche Schwachstellen in der Statik des Gebäudes. Die Einsatzkräfte entscheiden, was abgebaut, weggeschlagen oder gesichert werden muss, sagte Feuerwehrsprecher Gabriel Blüss.
Définir ce qu'il va falloir démonter, faire tomber ou consolider.
Eine Gefahr sieht die Feuerwehr derzeit vor allem für die Rosettenfenster in der Westfassade. Die Stützkonstruktionen gelten als gefährdet. Die ganze Struktur sei brüchig und dem Wind ausgesetzt, hieß es. Statuen oberhalb der Fenster wurden deshalb entfernt. Die Brandermittler waren noch nicht in der Kathedrale. Die Staatsanwaltschaft zeigte sich auch heute zurückhaltend mit Informationen. Sie geht von einem Zusammenhang mit den Renovierungsarbeiten am Dach aus. Fahrlässige Brandstiftung oder technische Probleme wie ein Kurzschluss, nichts scheint derzeit als Ursache ausgeschlossen zu werden. Als Zeichen der Solidarität werden um 18.50 Uhr zahlreiche Kirchen in Frankreich die Glocken läuten. Am Montag war zu diesem Zeitpunkt das Feuer in Notre-Dame entdeckt worden.
Deutschland geht's gut. Seit Jahren brummt die Wirtschaft, die Auftragsbücher sind voll und die Arbeitslosenquote war in den vergangenen 40 Jahren noch nie so niedrig wie heute. Alles prima, also könnte man denken. Doch die Konjunkturaussichten scheinen sich einzutrüben. Das Wirtschaftswachstum schwächelt. Das jedenfalls ergibt sich aus der Frühjahrsprognose der Bundesregierung, die Bundeswirtschaftsminister Altmaier heute vorgelegt hat. Einzelheiten von Dirk Rodenkirch.
Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Delle. Nach 10 Jahren Daueraufschwung geht es nun etwas langsamer voran. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht aber schon Licht am Horizont. Denn die Berechnungen des Bundes haben ergeben, dass
im weiteren Jahresverlauf die Aussicht auf eine deutliche Erholung besteht.
Nach erwarteten 0,5% Wachstum in diesem Jahr kommt die Wirtschaft 2020 wohl wieder besser in Fahrt. Um 1,5% soll sie dann zulegen. Gründe dafür, dass es sich nur um eine kurze Schwächephase handelt, gibt es einige, so der Wirtschaftsminister.
Zum einen, die Binnenkonjunktur ist weiterhin intakt. Die Beschäftigung und die Einkommen steigen und mit ihnen auch die privaten Konsumausgaben. Der Wohnungsbau boomt nach wie vor.
Vor allem der Arbeitsmarkt zeigt sich vom Wachstumsknick unbeeindruckt. In diesem Jahr soll es allein 480.000 neue Beschäftigte geben. Im kommenden Jahr noch einmal 335.000 mehr. Und auch die Weltwirtschaft bekommt laut Altmaier wieder mehr Dynamik. Deutsche Exporte sollten davon profitieren. Aber auch der Koalitionsvertrag gebe neue Impulse für die Binnenkonjunktur.
Wir kehren zurück zur Parität in der gesetzlichen Krankenversicherung, es gibt Entlastungen bei der Einkommenssteuer, es gibt Investitionen in Kinderbetreuung, ein höheres Kindergeld, die Mütterrente, wir haben höhere Forschungsausgaben.
Der Wirtschaftsminister stellt deshalb klar, Konjunkturprogramme benötige Deutschland nicht. In der Opposition etwa sehen das einige anders. Dazu gehören auch FDP-Chef Lindner und Linken-Fraktionschef Bartsch. Im ZDF forderten sie:
Die Bundesregierung sollte nicht auf einen Abschwung warten, sondern sie muss jetzt handeln.
Man muss gegen die drohende Krise ankämpfen. Und da hat die Bundesregierung eine Verantwortung.
Handlungsbedarf sieht auch Peter Altmaier. Die Politik müsse nun darüber nachdenken, wie sie Wachstum anregen könne, so der CDU-Politiker. Er sprach sich unter anderem erneut dafür aus, die Unternehmenssteuern zu senken, damit deutsche Firmen im internationalen Wettbewerb nicht benachteiligt werden. Da spielt der Bundesfinanzminister bisher aber nicht mit. Olaf Scholz kann die Aufregung um die etwas schwächere Konjunktur auch nicht verstehen.
Langsames Wachstum bleibt immer noch ein Wachstum. Und wenn wir genau hinschauen, dann stellen wir sogar fest, dass auf dem Arbeitsmarkt wir Höchststände, was die Beschäftigung betrifft, haben. Und es wird vorhergesagt, dass das noch weiter zunimmt.
Angesprochen auf sein Verhältnis zum Finanzminister, sagte Altmaier, er fühle sich von Scholz nicht im Stich gelassen. Es gebe aber dicke Bretter zu bohren. Auch der Bundesverband der deutschen Wirtschaft drängte erneut auf eine echte Steuerreform.
Informationen von Dirk Rodenkirch. Heute hat das Bundeskabinett das zweite Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht gebilligt. Der Name klingt holprig, also musste offenbar ein anderer her, der das Gleiche beinhaltet, aber freundlicher tönt. Sowas kennen wir ja mittlerweile aus der Großen Koalition. Bundesinnenminister Seehofer spricht jetzt vom geordneten Rückkehrgesetz. Es besteht aus einem Paket von Maßnahmen, durch die Asylbewerber leichter inhaftiert, abgeschoben oder ausgewiesen werden können. Die Sache ist umstritten, bei der Opposition sowieso, aber auch innerhalb der Koalition. Isabel Reifenrath.
Bundesinnenminister Horst Seehofer zeigte sich vergnügt und höchst zufrieden mit seinem neuen Gesetzespaket. Es sei
ein sehr guter Interessensausgleich zwischen der Förderung von Integration und Humanität. Das war immer ein wichtiger Pfeiler meiner Asylpolitik. Und auf der anderen Seite die Forderung nach Ordnung und Steuerung.
Seehofer dreht nun an vielen kleinen Schräubchen. Abgeschobene Intensivstraftäter sollen nie mehr nach Deutschland einreisen dürfen. Für ärztliche Gutachten zur Reiseunfähigkeit sollen strengere Regeln gelten. Abschiebepflichtige sollen leichter inhaftiert werden können und Beamte sollen künftig nicht mehr über Abschiebetermine informieren dürfen. Und dann sollen ausreisepflichtige Asylbewerber künftig stärker bei der Beschaffung ihrer Reisedokumente mithelfen, damit sie dann abgeschoben werden können. Weigern sie sich, sollen Bußgelder gegen sie verhängt werden. Außerdem dürfen sie weder arbeiten noch ihren Wohnsitz ändern.
Das ist eines der Herzstücke dieses Gesetzes, eine neue Kategorie Duldung für Personen mit ungeklärter Identität.
Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock hält die neuen Gesetze für chaotisch und glaubt auch nicht, dass es dadurch künftig mehr Abschiebungen geben wird.
Wenn man an dieser Frage von Passbeschaffung was ändern wollen würde, dann bräuchte es verbindliche Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Herkunftsländern mit Blick auf Rücknahmeabkommen, mit Blick auf Passbeschaffung. All das tut Herr Seehofer nicht, sondern er betritt einen Raum, wo er einfach so tut, Menschen könnte man aus Deutschland wegzaubern. Das ist nicht nur absurd, sondern in Teilen auch noch rechtswidrig.
Dass Abschiebehäftlinge auch in normalen Gefängnissen untergebracht werden sollen, hält sie für menschenrechtswidrig. Auch FDP und Linke sind dagegen. Laut dem Bundesinnenministerium ist diese Notfallregelung aber für 3 Jahre mit dem EU-Recht vereinbar. Die 480 vorhandenen Abschiebehaftplätze sollen so verdoppelt werden. Philipp Amthor von der CDU verteidigte das Vorhaben.
Strafhaft und Abschiebehaft, das wird nicht ein und dasselbe sein, sondern es wird schon getrennte Verfahren geben auch und getrennte Bedingungen. Aber ich finde, diese Kritik geht fehl, denn es geht dem Bundesinnenminister darum, die Möglichkeiten auszuweiten, auch in regulären Gefängnissen Abschiebehaft vorzunehmen. Und das ist wichtig, um mehr Abschiebungen durchzuführen.
Innerhalb der Union gibt es aber auch viele Innenexperten, die die Gesetzesverschärfungen für nicht ausreichend halten. Besonders umstritten zwischen SPD und Union war auch der Umgang mit Asylsuchenden, die bereits in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt haben. Ihnen sollen nun die Sozialleistungen gekürzt werden. Seehofer will, dass sie wieder zurück in das Land gehen, über das sie die EU erreicht haben. Er fordert. Dafür will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil mehr fördern. Asylbewerber sollen mehr Geld bekommen und unabhängig von ihrem Status soll jeder Asylbewerber nach 9 Monaten in Deutschland einen berufsbegleitenden Deutsch- und Integrationskurs besuchen können. Viele Unionspolitiker sind hier dagegen. Sie wollen nur die fördern, die eine Bleibeperspektive in Deutschland haben. Seehofer gab sich gelassen. Änderungswünsche seien für ihn völlig normal.
Das neue Abschiebepaket aus dem Hause Seehofer. Der Städte- und Gemeindebund ist dafür. Einwände kommen von Politikern fast aller Parteien. Den einen gehen die Pläne zu weit, den anderen gehen sie nicht weit genug. Also, was soll man halten von den Vorschlägen? Hier ist die Meinung von Andrea Müller.
2 Minister, 3 Gesetze. Dieses Paket ist wie gemacht für den großen GroKo-Basar. Eine wilde Mischung aus Regelungen, die wenig miteinander zu tun haben, aber nun gemeinsam im Bundestag verhandelt werden müssen. Schärfere Regeln für die Abschiebung, Sozialleistungen für Flüchtlinge, an der einen Stelle gekürzt, an der anderen angehoben und berufsbegleitende Sprachkurse für alle. Selbst Experten dürfte es schwerfallen, die vielen kleinteiligen Änderungen an Paragraphen und Absätzen noch zu überblicken. Am klarsten ist da wohl noch die Botschaft beim Thema ungeklärte Identität. Wer den Pass vernichtet, nicht sagt, wo er herkommt, um der Abschiebung zu entgehen, der bekommt Druck. Dass Bundesinnenminister Seehofer da einen konsequenteren Staat will, ist nachvollziehbar. Durchgreifen gegen Trickser könnte das Vertrauen stärken in die Asylpolitik und könnte denen helfen, die wirklich Schutz brauchen in Deutschland. Ob der Plan in der Praxis was ändert, steht auf einem anderen Blatt. Wenn schon die Behörden Schwierigkeiten haben mit der Passbeschaffung in den Heimatländern, wird das einfacher, wenn sich die Geflüchteten selbst drum kümmern müssen. Unzählige Male sind die Asylgesetze seit 2015 geändert worden. An den Sozialleistungen wurde geschraubt, an den Regeln für Sprachkurse, für Beschäftigung und für die Ausweisung. Man merkt es den Entwürfen dieser neuen GroKo an. Das Mittel schärfere Gesetze ist weitgehend ausgereizt. Den Ministern Seehofer und Heil sind nur noch ein paar kleine Stellschrauben geblieben. Die Wirkung darf bezweifelt werden und trotzdem muss das kleinteilige Werk schleunigst durch den Bundestag. Denn auf dem großen GroKo-Basar der Migrationsgesetze wartet das Einwanderungsgesetz für Fachkräfte. Die Wirtschaft will es dringend haben und fertig ist der Entwurf auch. Doch die Union steht auf der Bremse. Ohne geordnete Rückkehr keine Einwanderung, lautet die Forderung. Und deshalb macht Tempo mit diesem Paket, denn das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, das wäre wirklich mal was Neues.
Der Kommentar im Echo des Tages von Andrea Müller. Wer Generalsekretär einer Partei wird, der betritt meistens ein Sprungbrett und zwar für die eigene Karriere. Das ist auch bei der FDP so. Der frühere Generalsekretär Lindner ist jetzt Parteichef und die bisherige Generalsekretärin Beer ist Spitzenkandidatin für die Europawahl. Seit heute steht fest, wer ihre Nachfolgerin werden soll. Linda Teuteberg. Sie stammt aus Brandenburg, ist Bundestagsabgeordnete und sie hat am kommenden Montag Geburtstag. Sie wird dann 38. Mit anderen Worten, Frau Teuteberg ist eine Nachwuchshoffnung für die FDP. Marcel Heberlein.
Linda Teuteberg ist keine Politikerin, die gern Dinge aus dem Bauch heraus sagt.
Meine größte Schwäche, vielleicht manchmal ein bisschen Perfektionismus,
erklärt Teuteberg, als sie in der FDP-Zentrale in Berlin vorgestellt wird. Und klar, größte Schwäche, Perfektionismus, das wird in jedem Bewerbungstraining empfohlen. Aber bei Teuteberg ist da offenbar was dran. Denn nur einen Moment später lässt sie durchblicken, dass sie eigentlich eine noch bessere Antwort von sich erwartet.
Ich weiß das ja auch noch nicht so lange, dass ich mich jetzt bewerbe und werde mir jetzt mal Gedanken machen, wie ich das nächsten Freitag den Delegierten gut rüberbringe, was mich ausmacht und wie ich um ihr Vertrauen werbe.
Jetzt bloß alles richtig und vor allem keinen Fehler machen. Dieses Ziel scheint Linda Teuteberg fest im Blick zu haben. In schon 9 Tagen ist Parteitag, dann will sie zur Generalsekretärin gewählt werden. Ihre Sätze sind lang, ihre Worte oft kompliziert, wenn sie zum Beispiel erklärt, wie sie zum neuen Plan von Innenminister Horst Seehofer steht, Flüchtlinge, wenn sie nicht hierbleiben dürfen, in Abschiebehaft zu nehmen. Nur in Ausnahmefällen finde sie das vorstellbar, sagt Teuteberg. Aber
wir sollten trotzdem nicht in Frage stellen, dass die konsequente Durchsetzung der Ausreisepflicht bei vollziehbar ausreisepflichtigen Personen auch zuverlässig geregelt werden muss.
Migration ist bisher Teutobergs großes Thema. Im Bundestag ist sie dazu Sprecherin der FDP. Parteichef Lindner beschreibt die Juristin als Frau der politischen Mitte, als perfekte Kandidatin quasi. Denn in der Mitte verortet Lindner hier auch die FDP.
Lindner hat es verstanden zu zeigen, dass auf der einen Seite Weltoffenheit und Empathie auf der anderen Seite nicht im Widerspruch stehen müssen zu Konsequenz und Rechtsstaatlichkeit.
Außerdem kommt Teutoberg aus dem Osten, aus Brandenburg, um genau zu sein. Und sie ist mit 37 vergleichsweise jung. All das wird dabei geholfen haben, dass Lindner gerade sie als Generalsekretärin vorgeschlagen hat. Einen Landtagswahlkampf hat Teutoberg noch nicht geleitet. In Thüringen und Sachsen käme das im Herbst neu auf sie zu. Lindner sieht darin kein Problem.
Wir sind eine Mannschaft und in dieser Mannschaft hat Linda Teutoberg jetzt in der Sturmspitze eine andere Position als zuvor, aber sie hat dieser Mannschaft auch schon angehört.
Mit Linda Teutoberg als Generalsekretärin würde eine weitere Frau in die erste Reihe der FDP aufrücken. Auch das wird Lindner bei seinem Vorschlag sicher bedacht haben. Denn nach außen wirkt die FDP bisher oft sehr männlich. Nicht mal ein Viertel der FDP-Abgeordneten im Bundestag sind Frauen. Bloß die AfD ist da noch schlechter. Die designierte Generalsekretärin erkennt das Problem. Sie will Frauen in der Partei besser fördern. Aber
ohne Quote, aber mit ganz konkreten Bemühungen, mehr sowohl von den schon vorhandenen und sehr fähigen Frauen, die es unter uns Liberalen gibt, zu ermutigen und auch weitere Frauen anzuziehen.
Die guten Frauen setzen sich auch ohne Quote durch. Auch mit dieser Meinung steht Linda Teutoberg ganz in der Mitte ihrer Partei.
Ich habe vorhin mal nachgesehen, eine Zugfahrt von Aachen nach Greifswald und zurück kostet über 300 Euro. In der zweiten Klasse wohlgemerkt. Und da ist die Platzreservierung noch nicht mit drin. So ein Rechenbeispiel zeigt, Bahnfahren ist teuer geworden in Deutschland, jedenfalls bei den Normalpreisen im Fernverkehr. Da muss man einschreiten, findet Bundesverkehrsminister Scheuer heute. Er schlägt vor, die Mehrwertsteuer im Bahnfernverkehr zu senken und damit die Ticketpreise erschwinglicher zu machen. Bettina Meyer ordnet den Vorschlag ein.
Neu ist der Vorschlag von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer nicht. Für ein Bahnticket im Fernverkehr sollen Kunden 7 statt 19% Mehrwertsteuer bezahlen. Die Grünen im Bundestag haben dies bereits gefordert und freuen sich nun, dass ihnen der Bundesverkehrsminister mit seinem Vorschlag Rückenwind gibt. Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock.
Eine Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets ist absolut notwendig, damit die Menschen sich Bahnfahren auch leisten können. Aber es ist nur ein erster Schritt und es müssen weitere folgen, eine richtige Bahnreform, wo der Bund viel mehr in die Schiene investiert. Und vor allen Dingen darf Bahnfahren nicht weiterhin teurer sein als Fliegen.
Oft ist das aber so. Ein Grund, in keinem EU-Land fällt für den grenzüberschreitenden Flugverkehr Mehrwertsteuer an. Auch für Kerosin müssen Airlines keine Steuern bezahlen. Die Steuerbefreiung, die einer staatlichen Subvention gleichkommt, geht auf ein Abkommen von 1944 zurück. Demnach sollte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die Luftfahrt und der Wiederaufbau gefördert werden. Die Luftfahrt meldet heute aber Passagierrekorde. Deshalb fordern Umwelt- und Verkehrsverbände wie Allianz pro Schiene mehr Steuergerechtigkeit im Flugverkehr. Geschäftsführer Dirk Pflege.
Keine Kerosinsteuer, 0%, während im Schienenverkehr selbstverständlich Steuer auf Diesel erhoben wird, sofern es Dieselantrieb gibt. Aber eben auch beim Stromantrieb sowohl eine Stromsteuer fällig wird, als auch eine Ökosteuer. Also massive Ungleichbehandlung bei der Energiebesteuerung. Das umweltschädlichste Transportmittel, das Flugzeug, wird hier privilegiert.
Laut einer Studie stößt ein Flugzeug 22 Mal mehr Treibhausgasemissionen aus und verbraucht 10-mal so viel Energie wie ein Fernzug, sagt auch der Verband Agora Verkehrswende. Zusammen befürworten die Bündnisse den Vorschlag aus dem Bundesverkehrsministerium, die Mehrwertsteuer abzusenken. Allerdings könne es nicht bei einer Maßnahme bleiben. In die gleiche Richtung argumentiert auch das Bundesfinanzministerium, das sich aber nicht dazu äußern will, welches Ministerium am Ende die Kosten für so einen Vorschlag tragen würde. Die Umwelt- und Verkehrsverbände, die sich zusätzlich auch eine Absenkung der Stromsteuer vorstellen könnten, um Bahnfahren billiger zu machen, führen an, dass dem deutschen Staat durch die Steuerbefreiung von Kerosin jährlich im innerdeutschen Flugverkehr mehrere 100 Millionen Euro verloren gehen. Rechnet man die Mehrwertsteuerentlastung für grenzüberschreitende viele Flüge dazu, sind es sogar fast 5 Milliarden Euro pro Jahr, die dem Staat durch die Lappen gehen. Das Geld ließe sich in den Klimaschutz investieren. Die Vorschläge von Verbänden und Parteien sollen in den kommenden Wochen in einem Klimakabinett diskutiert werden.
Wer von Drogensucht spricht, der meint oft Heroin, Kokain, Ecstasy oder auch Cannabis. Aber es gibt in Deutschland reichlich legale Drogen, die süchtig machen. Und es gibt immer mehr Menschen, die dieser Sucht dauerhaft erliegen und dadurch teilweise ihr Leben ruinieren. Dazu kommen heute aktuelle Daten, Fakten und Trends im neuen Jahrbuch der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, DHS. Großes Thema dabei ist der Alkohol, so Christina Rummel. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin der DHS.
Deutschland hat weiterhin ein Alkoholproblem. Die Deutschen trinken jährlich umgerechnet eine ganze Badewanne an alkoholischen Produkten.
Es gebe zwar einen leichten Rückgang von rund 2,5%, trotzdem könne es keine Entwarnung geben. Deutschland sei in Bezug auf Alkohol ein Hochkonsumland. Über 70.000 Todesfälle im Jahr führt die DHS auf Alkoholkonsum zurück. Fast 8 Millionen Menschen trinken so viel Alkohol, dass sie damit ihre Gesundheit schädigen, sagt Rummel. Deutschland liege damit im internationalen Vergleich im oberen Mittelfeld.
Wir sind immer noch ein Höchstkonsumland in Sachen Alkohol. Alkohol trinken ist total normal. Nicht zu trinken und sehr, sehr viel zu trinken, das ist nicht normal. Aber zu trinken ist in Deutschland einfach der sogenannte Normalfall.
Während der Verbrauch von Zigarren und Zigarillos um gut 6% gestiegen ist, ging der Zigarettenkonsum um knapp 2% zurück. Sorgen macht sich die Hauptstelle für Suchtfragen um den legalen deutschen Glücksspielmarkt. Geldspielautomaten in Spielhallen und Gaststätten machten 2017 einen Umsatz von 46 Milliarden Euro. Sie sind die größten Geldbringer. 7 Milliarden Euro blieben bei den Aufstellern der Geräte. Jedes Jahr wächst der Einsatz um rund 10%. Der Suchtforscher Gerhard Meyer von der Universität Bremen wirft den Geräteaufstellern vor, die gesetzlichen Vorschriften zu umgehen.
Der Trick damals war, dass Spieleinsätze umgebucht wurden in Punkte und dieser Umbuchungsprozess und nur der entsprach den Vorgaben der Spielverordnung. Und anschließend fand auf der Punkteebene ein ganz anderes Spiel, nämlich das eigentliche Spiel, statt. Und auf dieser Ebene konnten sehr viel höhere Einsätze und Gewinne erzielt werden, als durch die Gesetzgebung eigentlich festgelegt.
Auch bei den neuen Geräten, die seit letztem Jahr eingesetzt werden müssen, arbeitet die Branche mit Tricks, sagt Meyer.
Die Geräte locken also mit diesen hohen Gewinnen, mit einem Spielanreiz, mit Vermögenswerten, die auf dem Spiel stehen und damit mit einem hohen Suchtpotenzial.
Spieler, die 3.000 Euro verloren haben, so erklärt der Suchtforscher, könnten das im nächsten Spiel wieder ausgleichen. Diese hohen Summen stimulierten die Spieler, immer weiterzumachen. Das hohe Suchtpotenzial dieser Automaten führe dazu, dass 80% der Klienten mit Glücksspielproblemen in den ambulanten Suchtberatungsstellen diese Automaten als Hauptspielform benennen. Suchtforscher Gerhard Meyer sieht dringenden Handlungsbedarf von Seiten der Politik. Für die Spielhallen sei das Bundeswirtschaftsministerium zuständig. Das aber kümmere sich viel zu wenig um die Probleme der Spielhallen.
Bericht von Thorsten Huhn für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Jetzt in die Türkei. Über 44% der Wähler haben sich bei der Kommunalwahl dort Ende März für Kandidaten der Regierungspartei AKP entschieden. Damit wurde die AKP stärkste Partei und zwar mit weitem Abstand. Doch ihr Vorsitzender, Staatspräsident Erdogan, ist alles andere als zufrieden. Denn in etlichen türkischen Großstädten hat die Opposition die Nase vorn, etwa in der Hauptstadt Ankara und auch in Istanbul. Das Ergebnis für Istanbul hat heute die Hohe Wahlkommission bestätigt. Marion Senker.
Mit Ekrem İmamoğlu gibt es erstmals nach 25 Jahren einen Machtwechsel in der größten Stadt der Türkei. Der Politiker der oppositionellen republikanischen Volkspartei CHP nahm am Nachmittag seine Ernennungsurkunde entgegen. Möglicherweise ist İmamoğlu aber nur für wenige Tage Bürgermeister. Die unterlegene AKP von Staatspräsident Erdogan hatte bereits beantragt, die Wahlen für Istanbul wiederholen zu lassen. Sie spricht von organisierten Unregelmäßigkeiten beim Wahlgang Ende März. Angebliche Beweise dafür hat die Partei der Wahlbehörde in 3 Koffern übergeben. Erst wenn diese geprüft sind, wird die Wahlbehörde über Neuwahlen entscheiden. Die CHP erstattete derweil Strafanzeige gegen hochrangige AKP-Funktionäre, unter anderem wegen übler Nachrede. Tagelang wurden auf Antrag der AKP in mehreren Wahlbezirken in Istanbul Stimmen nachgezählt. Nachdem nun alle Ergebnisse vorliegen, führt der Oppositionskandidat İmamoğlu immer noch mit einem hauchdünnen Vorsprung von etwas weniger als 0,2% der Stimmen. Mit Istanbul stellt die CHP in den 4 größten Städten der Türkei den Bürgermeister.
Osterferien und Karfreitag hin oder her, auch übermorgen werden in vielen Ländern Jugendliche demonstrieren. Mal gucken, wie viele es werden. Ihr Motto lautet nach wie vor Fridays for Future. Es geht um Mahnungen und Warnungen vor dem Klimakollaps. Und immer ganz weit vorn bei den Protesten war und ist Greta Thunberg. Die schwedische Umweltaktivistin ist für viele ein Idol. Heute hat sie in Rom Papst Franziskus getroffen bei einer Generalaudienz. Jörg Seiselberg.
Am Ende waren es ein paar Augenblicke. Rund 12.000 Menschen verfolgten die Generalaudienz auf dem Petersplatz, unter ihnen auch Greta Thunberg. Die Klimaschutzaktivistin saß in der ersten Reihe, neben ihr ihr Vater in Anzug und mit gelber Krawatte. Zum Abschluss der Generalaudienz ging der Papst wie immer hinunter zu den Absperrungen und wechselte freundlich lächelnd ein paar Worte auch mit Greta Thunberg. Die schwedische Schülerin zeigte dem Papst sein Plakat mit der Aufschrift »Join the Climate Strike, mach mit beim Klimastreik«. Franziskus, erzählte Papstsprecher Alessandro Gisotti hinterher, habe der Schülerin für ihr Engagement gedankt und sie ermutigt, weiterzumachen. Ihrerseits hat die junge schwedische Aktivistin, die darum gebeten hatte, Papst Franziskus zu treffen, dem Heiligen Vater gedankt für seinen großen Einsatz für die Erhaltung der Schöpfung. Der Papst war in seiner Botschaft während der Generalaudienz nicht auf das Thema Umwelt- und Klimaschutz eingegangen. Bereits vor dem Treffen aber hatte das Umfeld des Papstes deutlich gemacht, Franziskus habe große Sympathien für die schwedische Aktivistin und ihren Einsatz für den Klimaschutz. Der argentinische Kurienkardinal Marcelo Sanchez wies darauf hin, der Papst habe sich wiederholt für die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens stark gemacht. In einem Interview mit dem italienischen Fernsehen vor der Generalaudienz hatte die schwedische Schülerin unter anderem ihre Rolle als Medienstar thematisiert. Sie suche diese Rolle nicht, betonte Greta Thunberg. Für sie gehe es nach wie vor um die Sache. Natürlich, viele Menschen konzentrieren sich auf mich als Person statt auf die Klimakrise. Da kann ich nichts anderes tun, als weiterzumachen, wie ich es jetzt tue und zu versuchen, das Interesse auf die Klimakrise zu konzentrieren. Die Teilnahme an der Generalaudienz war für Greta Thunberg der Auftakt für ihren insgesamt 3 Tage dauernden Besuch in Rom. Am Freitag wird sie an dem Demonstrationszug Fridays for Future durch die römische Innenstadt teilnehmen. Geplant ist eine Abschlusskundgebung auf der Piazza del Popolo, auf dem die 16-Jährige die Hauptrednerin sein wird.
So, jetzt noch nach Portugal. Kein Super, kein Diesel, kein gar nichts. Etliche portugiesische Tankstellen sind leer gepumpt und haben zu. Und das ausgerechnet vor dem Osterwochenende, an dem viele verreisen wollen mit dem Auto. Ursache ist ein landesweiter Streik der Tankwagenfahrer. Sie haben die Arbeit niedergelegt, weil sie bessere Arbeitsbedingungen und vor allen Dingen höhere Löhne durchsetzen wollen. Portugals Regierung hat jetzt den Energienotstand ausgerufen. Christopher Plass hat sich umgehört.
Szenen vor einer Raffinerie. Lkw-Fahrer, die normalerweise Gefahrguttransporte mit Kraftstoffen ins Land bringen, sind im Streik. Sie wollen verhindern, dass Tanklaster die Raffinerien verlassen können. Aber auch Polizei ist vor Ort. Sie muss im Zweifelsfall dafür sorgen, dass die Wege freigemacht werden. Die Gewerkschaft der Gefahrgutfahrer hätte nichts dagegen, wenn das Land die Folgen ihres Streiks gehörig spüren würde. Wir sind bereit, unsere Arbeit zu machen, sagt ein Lkw-Fahrer, aber wir wollen, dass unser Problem gelöst wird. Und deswegen streiken nach Medienberichten die rund 800 Mitarbeiter aus diesem Sektor. Mehr Lohn fordern sie, eine bessere medizinische Versorgung bei ihrer teilweise riskanten Arbeit, aber auch überhaupt als Berufsgruppe anerkannt zu werden. Und sie wissen, sie haben gerade in dieser Osterreisezeit einen empfindlichen Punkt getroffen. Viele Portugiesen machen sich auf den Weg, um ihre Familien zu besuchen. Ausländische Urlaubsgäste fliegen ein. An den Flughäfen gibt es offenbar keine Probleme mehr. Sie müssen laut Anordnung der Regierung zu 100% versorgt werden. Gleiches gilt für die Krankenhäuser, den Rettungsdienst und das Militär. Es ist bereits vorgekommen, dass Kraftstofftransporte unter Polizeischutz stattfanden, um die Versorgung sicherzustellen. An den Tankstellen ein anderes Bild. Bei rund 800 sollen allein in Lissabon schon die Zapfsäulen leer sein. Ein Tankwart meint, es kommt, wie es kommt. Niemand wisse, wann der Streik beendet sein werde. Er richte sich auf einen ruhigen Nachmittag ein, weil er kaum noch Sprit habe.
Der sogenannte Energienotstand, den die Regierung ausgerufen hat, soll tatsächlich bis Ostern gelten. Die Politik ist gestern mit einer ersten Vermittlungsaktion gescheitert.
Soweit aus Köln das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.